Wow, ja, wir brauchen Jesus überall. Stimmt das? Es ist doch spannend, mit Jesus unterwegs zu sein, oder nicht? Es ist so, so spannend. Jesus überrascht einem immer wieder aufs Neue. War diesen Freitag in Verbania in einer Hauszelle. Hab vorher noch eine Pizza gegessen mit Elisabeth und Ernst. Sind doch viel zu früh angekommen für die Italiener natürlich. Es hatte nur noch ein anderes Ehepaar. Und das war ein Pastor aus Holland, der für 2 Monate nach Verbania fährt, um jeden Sonntag eine Predigt zu machen auf Holländisch. Und die Leute kommen aus allen Campingplätzen. Das ist eine Kultur, das ist unglaublich, das kennen wir nicht. Der hat Full House jeden Sonntag. Aber ich gehe dort in diesen Ort einmal alle 2 oder 3 Jahre und genau in dieser Minute laufen wir uns über die Füße. Ist doch unglaublich. Und dann ging es weiter in einen Hauskreis. Ich war zu spät. Ich habe das nicht gefunden, weil die ganze Gegend hatte die gleiche Hausnummer, 25. Und die haben mir nicht gesagt, was der Querstrich bedeutet. Und ich habe die Hauszelle vorgefunden in einer alten Garage, wo sie da Gott angebetet hat. Und es war so herrlich, wie Gottes Gegenwart führt und leitet. Es war ein ganz schwieriges Thema, das ich bekommen habe. Aber Gott hat so herrlich das einfach gemacht. Es ist so schön, das zu erleben. Ich habe es vorhin beim Gebet schon gesagt und haben wir gebetet für 3 kleine Jungs. Die sind noch nicht ganz in der Oberstufe da. Die gehen jetzt in ein Lager und wir haben sie gesegnet. Ich habe gesagt, was beten wir dann für euch? Was möchtet ihr erleben an diesem Lager? Der erste hat gesagt, ich möchte gern die Gabe der Heilung bekommen. Der zweite hat gesagt, ich möchte gern die Geistestaufe erleben. Und der dritte hat gesagt, ich möchte gern besser Gitarre spielen. Halleluja. Oh, praise the Lord. Ja, wenn Gottes Geist wirkt, hey, dann wird es spannend. Dann wollen wir gar nichts mehr anderes. Und ja, wir haben auch heute ein interessantes Thema. Danke, Timon. Genau. Wir sind ja daran am Jakobusbrief. Habt ihr auch gemerkt, dass es ein bisschen ein spezieller Brief ist? Aber ein guter Brief. Ich sage, bis heute fordert er mich heraus. Aber ich denke, ich habe ihn schon ein bisschen besser verstehen gelernt. Weil wenn man diesen Zusammenhang studiert, ist wirklich interessant. Das sind relevante Themen für unser Leben. Tina hat letzten Sonntag über die Weisheit gesprochen. Und es ist mir gegangen wie einem anderen Pastor, wenn du über dieses Thema wirklich nachdenkst, dann musst du sagen, nee, das kann man nicht an einem Sonntag verhandeln. Da bräuchte es, er hat gesagt, ein ganzes Jahr. So lange machen wir nicht an diesem Thema. Aber ich möchte doch... Ui, das geht nicht weiter. Mal schauen, ob wir das so anbringen. Also da schaut es vielleicht, wenn du fertig bringst, ist gut. Genau. Ich habe den Titel gewählt, durch Weisheit kommt man zum Gelingen. Das ist die 1:1-Übersetzung aus Schlachter von Prediger 10,10. Mit Weisheit kommt man zum Gelingen. Wer möchte gelingen haben im Leben? Der Josef hat das erlebt. Gelingen hat er gehabt. Der hat nie gelernt, einen Haushalt zu führen. Der hat nie gelernt zu arbeiten. Der hat nie diese Arbeiten gemacht. Nie gelernt, Menschen zu führen. Und es ist ihm alles gelungen. Er hat von Gott Weisheit bekommen. Halleluja. Zustand allerfalls ist er auch in der Dropbox, gell? Ja, du bist genial. Danke vielmals. Ja, Weisheit. Wieso ist das so wichtig? Allein im Alten Testament, im Hebräischen, wisst ihr, wie manchmal Weisheit steht, das Wort? Was denkt ihr? Keine Ahnung. Eine Idee. Wie manchmal steht Weisheit? 10-mal, 15-mal? Ein Stück mehr? 18, wer bietet mehr? Es sind 222 Mal. Und die Israeliten, für Israeliten war Weisheit neben Güte und Gerechtigkeit eine der höchsten Tugenden. Weisheit für das Volk Gottes, das war etwas so Wichtiges. Und in unseren Breitengraden, würde ich sagen, könnte man das mit den Worten beschreiben, would be nice to have. Wäre schön, das noch zu haben. Und wenn wir es halt nicht haben, ja, dann haben wir noch ein bisschen Ratio. Da geht auch, oder? Ohne dieses Extra. Tina hat das jetzt mal schon eigentlich gut alles gesagt, dass göttliche Weisheit nicht primär mit Wissen und Intelligenz zu tun hat. Es gibt Menschen, die sind unglaublich enorm intelligent, verfügen um ein großes Wissen und sind trotzdem in den Augen Gottes nicht weise. Petra hat die richtige Einleitung gehabt heute Morgen. Göttliche Weisheit kann man sich nicht durch eigene Anstrengungen aneignen oder durch irgendwelche intellektuellen Studien. Nur ein Herz, das sich ganz auf Gott ausrichtet und sich von ihm prägen lässt, kann erfüllt werden mit dieser Weisheit, die unser ganzes Leben anders macht. Und vielleicht haben wir schon etwas ganz Entscheidendes gelernt in unserem Studium vom Jakobusbrief, dass wir die Bibel lesen in ihrem Zusammenhang. Und wir werden jetzt auch sehen, wenn wir heute den Textzusammenhang nochmals lesen und uns vor Augen halten, was wir schon gelernt haben, dann haben wir schon alles begriffen. Die Bibel ist genial. Und wenn wir den Textzusammenhang studieren, dann kommt da Offenbarung auf uns zu. Und so lesen wir im Jakobus 1,1, danke Timon, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßen die 12 Stämme, wo? In der Zerstreuung. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und jetzt kommt der nächste Vers, Vers 5, oder der übernächste. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gerne und macht dem, der ihn bittet, keine Vorenthaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweifels. Erinnern wir uns daran, die Gemeinde in Jerusalem, die riesige Gemeinde, die hat den Himmel auf Erden erlebt. Das Wirken des Heiligen Geistes. Sie waren ein Herz und eine Seele. Sie haben Zeichen und Wunder erlebt. Es war so schön. Sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Was will ich mehr? Das möchten wir auch. Aber dann ganz plötzlich wurden sie verfolgt wegen ihres Glaubens an Jesus. Und sie mussten fliehen. Um ihr Leben fliehen, in die Nachbarländer fliehen. Wir lesen das dort, Apostelgeschichte 11, 19. Überall hin sind sie geflohen. Wer nicht geflohen ist und sich nicht Jesus absagte, der wurde einfach auch umgebracht. Es war ein Albtraum. Es war eine Katastrophe nach dem, was sie erlebt hatten. Ihre heilige Welt ist plötzlich zusammengebrochen. Wir haben gesehen, das war der Beweggrund, wieso der Pastor und Leiter, dieser Jakobus, dann diesen Brief geschrieben hat an diese versprengten Schäfchen. Er wollte sie ermutigen, er wollte ihnen Wegweisungen schenken und hat das schwarz auf weiß getan, manchmal ein bisschen ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Also nochmals. Ganz unvorbereitet, ziemlich unvorbereitet haben die meisten von ihnen fast alles verloren, was sie hatten. Das Haus, kannst du vergessen, oder? Auto haben sie noch keins gehabt, aber vielleicht Felder, Verwandte, das gewohnte Leben. Und nach so viel Segen plötzlich so viel Stress, das gab doch existenzielle Fragen. Wieso lässt es Gott zu? Dass wir jetzt plötzlich nach dem Segen unser Glaube so stark auf die Probe gestellt wird. Wo sollen wir hingehen? Dass wir nicht umgebracht werden. Wie weit sollen wir fließen? Und etwas, was ich aus dem Textzusammenhang sehe, ganz wichtig: Wie können wir leben? Wie können wir unseren Lebensunterhalt verdienen? Wie geht das? Wie werden die fremden Völker uns aufnehmen? Und wird es nur eine Frage der Zeit gehen, bis die Verfolgung auch hierher gekommen ist? Wie sollen wir uns verhalten? Sind wir noch im Willen Gottes? Was möchte Gott, dass wir tun hier in dieser Fremde? Wieso hat er uns hierher gebracht? Wie lange müssen wir hier bleiben? Was bleibt mit unseren Kindern? Kannst du das vorstellen? Plötzlich weg. Eine andere Sprache, andere Kultur. Mit anderen Worten, 1000 existenzielle Fragen von einem Moment auf den anderen. Fragen, die wir bis heute nicht ganz beantworten können. Und jede Entscheidung, die sie so getroffen haben, hat ihr Leben komplett einfach bestimmt. Und genau in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang, müssen wir jetzt dieses Wort eben hören. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben. Verstehen wir? Die Bibel ist genial, oder? Viele Fragen, viele Probleme, viel Ungelöstes. Und da sagt der Jakobus, hör mal, ich weiß, es ist schwierig, aber Gott möchte euch Weisheit geben. Gott sei Dank haben wir nicht alles nur so existenzielle Fragen, oder? Jeden Tag beten meine Frau und ich für die verfolgten Christen und das beschäftigt uns. Aber wir haben es oft doch noch besser, aber auch wir haben existenzielle, wichtige Fragen. Welches ist der richtige Ehepartner für mich? Ich hoffe, dass sich das Leute stellen. Wann ist der richtige Zeitpunkt, eine Veränderung vorzunehmen in meinem Arbeits- oder Wohnsituation? Soll ich dieses Haus kaufen? Soll ich dieses Auto kaufen? Und wenn, dann was für eine Hypothek? Das sind ganz bedeutende Fragen, gell? Yes. Soll ich diese Weiterbildung angehen? Wo sind die Prioritäten, die Gott möchte, dass ich an mein Leben stelle für die nächsten 2 Jahre? Wichtige Fragen, die haben auch wir. Und Gott möchte uns Weisheit schenken. Nun ist es so, dass wir in unserer westlichen Welt sehr, sehr kopflastig und logikorientiert ausgerichtet sind. Stimmt das? Ohne Köpfchen kommst du nirgends mehr hin, oder? Wenn du Krankenschwester sein möchtest heute, musst du ein Diplom haben, oder? Aber im Spital brauchen die Leute, die anpacken können. Nicht nur Leute mit Krebs, die braucht es auch. Aber unsere westliche Welt ist unglaublich logikorientiert. Und vergessen wir das nie, das möchte ich nicht sagen, Intelligenz, Ratio, Wissen, das kommt von Gott, das hat Gott geschaffen. Da danken wir Gott dafür, wir verachten es überhaupt nicht. Aber etwas ist klar, die Weisheit Gottes steht über all diesen genialen Dingen, die ist viel größer. Und unser Problem auch als Christen ist, dass wir uns oft mit dem zufrieden gegeben, solche Fragen, wie wir gerade gesehen haben, Aufgaben, Probleme, Herausforderungen, mit unserer Intelligenz und mit unserer Lebenserfahrung anzugehen, anstatt jedes Mal Gott um Weisheit zu bitten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind so autonom geprägt irgendwie. Und zu wirken, die eigene Initiative zu ergreifen und es ist manchmal ganz schwer, sich komplett abhängig machen von unserem Schöpfer. Stimmt das? Aber wir haben dieses Angebot gehört. Wenn wir Gott, der den absoluten Überblick hat und er hat einen Überblick über unser Leben, glaubst du das? Der sieht alles, der weiß schon lange, was passiert in 2 Jahren. Wenn wir ihm sagen, Papi im Himmel, ich sehe im Moment gerade nicht mehr den Weg um den Rang, aber hilf mir, er wird uns helfen. Und ich bin überzeugt, wie je mehr wir uns abhängig machen von ihm, mit ihm, je mehr wir ihn mit einbeziehen in den Großen, und in den kleinen Entscheidungen von unserem Leben wird er uns so viel Weisheit schenken, dass unser Leben ganz eine andere Dimension bekommt und andere Resultate bekommt. Und deswegen, dieses Thema hat wirklich Relevanz für unser Alltagsleben. Zur Zeit des babylonischen Königreichs war Weisheit sehr erstrebenswert. Man hat begabte junge Menschen gesucht, oft aus adliger Herkunft. Man hat sie in die Schulbank gesteckt. Weiß nicht, wie lange. Die mussten alles lernen. Die haben die Intelligentesten genommen. Und was war die Idee? Die Idee war, dass eines Tages diese Menschen mit dieser erworbenen Weisheit dem Königreich dienen sollte, oder? Und in eine solche Schule wurde auch der Daniel gesteckt mit seinen Freunden. Auch die waren auf der Flucht, das war ein Exilant, das war schwierig. Sie haben ein bisschen gelernt und dann ist der König Nebukadnezar höchstpersönlich gekommen und hat sie abgefragt und hat sie getestet. Und was war sein Urteil? Das ist wirklich unglaublich. Er fand, dass Daniel und Co. sage und schreibe 10-mal besser war als alle Traumdeuter und Wahrsager im ganzen Land. 10-mal. Dann haben wir ein Urteil von seiner Mutter, einer wahrscheinlich nicht sehr gläubigen Frau, aber in Daniel 5 lesen wir Folgendes. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist und bei dem in den Tagen deines Vaters Erleuchtung, Verstand und Weisheit gleich der Weisheit der Götter gefunden worden ist. Ist ein wahnsinniges Zeugnis, oder nicht? So ein junger Botsch da und so cool. Ich sage euch, bei allem Fleiß, der hat nicht 10-mal mehr gelernt als die anderen. Der IQ war nicht 10-mal höher als der von den anderen. Aber wir wissen, der Daniel hat in einer ganz intimen Beziehung mit seinem Schöpfer gelebt. Er hat in der Furcht Gottes gelebt. Er wollte seinem Gott dienen. Und interessant, so viele Herrscher hat er überdauert und konnte ihnen dies dienen. Wow. Jesus hat uns etwas Wunderbares verheißen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ogni volta quando c'è un asterisco sul vostro foglio, c'è un altro slide. Va bene? Genau. Ihr habt bemerkt, dass Ströme in der Mehrzahl steht. Und das hilft uns, auch ein bisschen einfacher zu verstehen, was da damit gemeint ist. Wir finden die Auflösung in Jesaja 11. Diese Flüsse stehen hier nämlich symbolisch für die 7 Eigenschaften des Heiligen Geistes, die sich im irdischen Leben von Jesus manifestiert hatten. Und auf ihm, dem Messias Jesus, ruht der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Ganz interessant. Interessant. Gottes Wunsch ist also, dass wir Jesus immer ähnlicher werden und dass diese selben 7 Ströme, die von Jesus geflossen sind, immer mehr auch aus unserem Leben herausfließen. Wieso? Dass wir Jesus repräsentieren, dass wir ihn darstellen, dass die Menschen in uns ihn sehen. Und einer dieser Charakteristiken, Nummer 2, haben wir gesehen, des Heiligen Geistes, der sich durch Jesus manifestiert hatte, war der Geist der Weisheit. Da können wir jetzt viel Zeit aufwenden, um das Leben Jesu zu analysieren. Ich gebe euch 2 Beispiele. Er wurde mal in eine ganz heikle Streitfrage mit einbezogen, um eine gefährliche politische Aussage zu machen. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Und in seiner Weisheit forderte Jesus sie auf, ihm eine Steuermünze zu zeigen. Er sagte, sag mal, was steht denn da drauf? Was ist das für ein Kopf da? Und nachdem sie ihm antworteten, ja, des Kaisers, da sprach er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. die Pharisäer wollten, dass jetzt eine Kontroverse ausgelöst wird, oder? Und Jesus antwortet so geschickt, dass plötzlich wieder irgendwie sie total auf das Wesentliche konzentriert waren und ihr Problem vor Augen hatten. Ein andermal brachten sie eine Frau vor ihm, die beim Ehebruch ertappt worden war. Und auch da, es ging darum, Jesus eine Falle zu stellen. Jetzt haben wir dich. Und ich bin überzeugt, die haben vielleicht sogar Wetten abgeschlossen. Mit dieser Frage haben wir ihn. Und mit göttlicher Weisheit bestreitet Jesus nicht das Recht der Ankläger, die Ehebrecherin zu bestrafen. Aber er bindet den Vollzug des Rechts an eine Bedingung. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werft mir den ersten Stein. Hey, habt ihr gemerkt, was passiert ist? Erstens, Jesus hat damit das Gesetz nicht entwürdigt. Zweitens, hat er die Sünderin vom Todesurteil befreit. Am Schluss war niemand mehr da, der angeklagt hat. Und drittens, hat er die gesamte Anklägerschaft von ihrer Schuld überführt. Ein Wort! Hey, das ist eine Demonstration von diesem Geist der Weisheit, von diesem Fluss, der von Jesus geflossen ist. Und Jesus hat uns auch versprochen, denn ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegenzusetzen haben, und werde euch eine Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Ist das nicht gewaltig? Dieselben Flüsse, die aus Jesus geflossen sind, sollen von uns fließen. Kolosser 2,3 sagt, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. In Jesus hast du die ganze Weisheit. 1. Korinther 1,30 sagt, schwarz auf weiß, Christus ist Gottes Weisheit für uns. Haben wir verstanden? Salomo, der weiseste Mann auf Erden, hatte nach seiner entsprechenden Bitte göttliche Weisheit geschenkt bekommen, in einer Art und Weise, wie das noch nie da gewesen ist auf dieser Welt. Aber Jesus ist die Weisheit. Das ist ein Unterschied. Und dieser Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit, die lebt in uns durch den Heiligen Geist. Ich finde das gewaltig. Wow! Und jetzt zeigt uns dieser Predigttext so ganz einfach, wie diese Weisheit freigesetzt wird. Ich möchte bewusst auf dem Boden bleiben heute. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bittet er Gott darum und er wird ihm gegeben werden. Es sagt sogar, dass Gott gerne Weisheit gibt. Sagt noch, er passet auf, dass er da nicht zweifelt. Es braucht Glauben, aber es ist so simpel. Bittet Gott. Und ich hoffe, dass wir ein Gespür bekommen für den Geist des Neuen Testamentes, für diese Aussage. Das muss uns an die Gnade erinnern, die Grundlage von unserem Leben ist. Römer 5,2 NGÜ. Durch Jesus haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Unser Leben muss auf der Grundlage der Gnade aufgebaut bleiben. Und die Gnade ist immer die Grundlage für das übernatürliche Eingreifen Gottes in und durch unser Leben. Ich sag's immer wieder. Aus der Gnade zu leben bedeutet aus den Ressourcen, bedeutet aus dem Segen, bedeutet aus dem Vorrat, aus dem Kapital zu leben, das der Himmel uns immer wieder neu anbieten möchte. Habt ihr verstanden? Wow. Genauso wie du dir deine Erlösung und deine Heilung nicht verdienen kannst, bekommst du auch die Weisheit nur aufgrund der Gnade. ist gut, wenn du ein bisschen studierst, ist gut, wenn du ein bisschen ein paar Kommentare liest und was weiß ich was, alles gut. Aber die Gnade Gottes bekommst du nur dann, wenn du aus der Gnade lebst. Aber bevor die Gnade freigesetzt wird, müssen wir zwei Voraussetzungen erfüllen. Erstens müssen wir Glauben haben, denn der Glaube und die Gnade, das sind Zwillinge, die arbeiten immer zusammen. Und zweitens müssen wir die demütige Haltung haben, von Jesus abhängig zu sein und ihn darum zu bitten, dass er uns gibt, was wir brauchen. Gnade und Gebet, respektive das Bitten, müssen immer Hand in Hand laufen. Haben wir das verstanden? Haben wir behandelt, auch zum Beispiel beim Thema Heilung durch die Gnade. Da haben wir gesehen, der Bartimäus, was hat er gemacht? Er hatte Glauben, dass Jesus ihn heilen würde. Und sein Glaube hat sich ausgedruckt. Der hat geschrien wie am Spieß. Jesus! Jesus, verstehen wir das? Wow. Die beiden genau gleichen Elemente finden wir schwarz-weiß in unserem Predigtext. Der beschreibt, wie wir göttliche Weisheit bekommen. Verstehen wir, dass Jesus schon alles vollbracht hat? Es ist geschehen. Es ist geschehen. Jesus muss sich nicht mehr anstrengen für deine Heilung. Es ist geschehen vor 2000 Jahren. Er muss sich nicht mehr anstrengen für deine Rettung. Es ist geschehen. Und er muss sich nicht mehr anstrengen, dass du Weisheit bekommst. Es ist alles vollbracht. Aber all diese Segen kann blockiert werden, wenn wir meinen, boah, das habe ich nicht nötig. He? Das kann ich selber machen, kann ich selber erarbeiten, kann ich selber schuften und schwitzen, oder? Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir uns mehr und mehr danach ausstrecken und das Verlangen haben, ihn in den großen und kleinen Entscheidungen durch Jesus um diese Weisheit zu bitten, ihn mit einbeziehen. Geben wir uns nicht zufrieden mit unserer Intelligenz, mit unserer Ratio, die Gott sei Dank wir haben, aber möchten wir einfach da mehr von Gott bekommen. Und ich glaube wirklich, da muss unser Gedankengut erneuert werden, sagt Peter immer auch wieder. Genau um das geht's. Wir wissen's. Aber da brauchen wir wirklich Erneuerung. Und das ist nicht zu unserem Schaden, sondern zu unserem Nutzen. Ich möchte abhängiger werden von Jesus unbedingt. Wie der Johannes, der Täufer, gesagt hat, ich will abnehmen und er soll zunehmen. Ich soll kleiner werden, schlanker werden, unsichtbar werden und Jesus immer mehr wirksam und sichtbar werden. Und wir sollen uns ausstrecken nach dieser Weisheit. Das hat uns der Salomo in seinen Sprüchen bei Tag und bei Nacht versucht zu erklären, oder? Sprüche 4, 5. Erwirb Weisheit, erwirb Verständnis, vergiss sie nicht. Sprüche 23, 23. Kaufe Weisheit, verkaufe sie nicht. Weisheit und Unterweisung und Einsicht. Verstehen wir? Das ist Altes Testament. Die sagt, mach du, oder? Aber wir haben einen anderen Geist da. Aber sehen wir, das ist nicht ein netter Ratschlag, sondern das ist eigentlich ein Befehl von Gott. Erwirb, kaufe. Und wir wissen jetzt, wie es geht. Wir müssen sagen, Papi, ich habe zu wenig davon. Gib mir du. Wow. Das auch einmal im Alten Testament war der weiseste Mann auf Erden, sagt die Bibel. In Jerusalem, sagt die Bibel, hat es mehr Silber als Steine. Wieso gab es so eine Prosperität, so ein Segen, so ein allgemeine Wohlfahrt? Weil diese Weisheit hat etwas freigesetzt. Da sind die Könige in gekommen, oder von weit her. Die wollten sehen, das gibt's ja gar nicht. Da sind sie gekommen, haben auch da ihre Befragung gemacht und gesagt, du hast uns nicht die Hälfte erzählt gehabt. Es ist noch powervoller. Wow, und wir müssen also in erster Linie erkennen, wir brauchen diese Fürsorge Gottes, wir brauchen diese Weisheit. Wir möchten nicht in Stolz und Arroganz da sündigen. Und das ist noch ganz interessant. Es hat ihn ein bisschen ausgeholt, letztes Mal. Die Bibel sagt uns an so vielen Orten, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Es ist das Eingangstor. Dort fängt es erst an. Ist nicht die Fülle, die Reife der Weisheit, sondern dort fängt es an. Und deswegen muss uns die Furcht des Herrn am Herzen liegen. Denn ohne diese Furcht des Herrn werden wir nie große Erfahrungen machen mit der Weisheit Gottes. Aber ich glaube, wir haben eben da viel Land einzunehmen. Und ich spreche von unserem Alltag. Die Weisheit Gottes hat die Macht, dich tun zu lassen, was du tun sollst, und lässt dich denken, was du denken sollst. Sie bringt dich dazu, dorthin zu gehen, wo du gehen sollst. Sie hilft dir, das zu sagen, was du sagen sollst. Ich bin überzeugt. Je mehr ich von der Weisheit Gottes geleitet werde, desto mehr werde ich reden, wie Jesus geredet hätte. Ich werde nie etwas sagen, was Jesus nie gesagt hätte. Und noch einmal, die Weisheit ist also keine Philosophie, wie die Griechen sie verstanden. Philosophia, sondern sie wird schlussendlich zu einer Aktion, zu einer Handlung, die aus einer Offenbarung vom Himmel geboren worden ist. Gebäude. Weisheit ist also und bleibt nie passiv, sondern zeigt sich immer in der Tat. Das hat Tina eben schon gut ausgeführt. Wir nehmen nochmal den Jakobus 3 auch. Hält sich jemand unter euch für weise und verständig, dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist. Liefern, nicht nur liefern, oder? Indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Die Weisheit von oben ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Weisheit ist keine Philosophie, kein aufgeblasenes Wissen, sondern sie bringt Frucht, sogar gute Früchte. Wow. Und wie ging das nochmals im Gleichnis von Jesus, von diesem klugen Mann? Der ist klug, der sein Haus, sein Lebenshaus auf den Felsen baut, auf das Wort Gottes baut, der hört und danach handelt. Gewaltig. Und wir möchten noch einen kleinen Exkurs wagen in das Alte Testament. Das wäre jetzt noch ganz interessant, wir machen es aber kurz. 2. Mose 35, da lesen wir von Bezaleel. Kennt ihr den? Das war so ein Mann, dem hat Gott Weisheit gegeben, die Stiftshütte, das Heiligtum Gottes in der Wüste zu bauen. Und wenn du, wie Peter mal studiert hast, wie das geht, da war ganz schwierig schon bei diesen Teppichen zu weben, wenn du das liest, sagst, wie ist denn das gegangen? Und die Bibel sagt uns, dass dieser Mann Weisheit hatte, das umzusetzen. Eine gute Nachricht. Diese Weisheit ist nicht nur bei diesem Bezaleel geblieben, sondern die Bibel sagt uns, viele Frauen wurden mit diesem Geist der Weisheit ausgerüstet, dass sie dieses unglaubliche Werk tun konnten. Ich will zwei Dinge damit sagen. Die Weisheit kann dich in einen genuinen, echten Künstler verwandeln. Echte Kunst, nicht diese moderne Kunst da, das ist nicht mein Thema, oder? Aber wir sehen, die Weisheit bringt immer konkrete Resultate mit sich. Das konnte man dann anlangen, oder? Wieso sage ich jetzt das? Weil die Stiftshütte ein Bild, ein Modell ist für die Gemeinde von Jesus. Und auch im Neuen Testament. Da werden Leute gesucht, die diesen Geist der Weisheit haben. Das lesen wir in Apostelgeschichte 6,3 zum Beispiel. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die Diakonen, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Verstehen wir? Wie Gottes Geist der Weisheit Menschen ausgerüstet hatte, die Stiftshütte zu bauen, möchte Gott seinem Volk Weisheit schenken, dass sie in seinem Reich bauen können. Bauen, dass etwas dabei herauskommt. Unterschätzen wir es nie, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Wer ist der Heilige Geist? Er ist Gott selber. Er ist allmächtig. Er ist allgegenwärtig. Er ist der Weisheitgeber, der Parakletos und so weiter. Und indem, dass dieser Heilige Geist in dir lebt, hat dir Gott nicht 2 Mehrgänge gegeben, oder? Sondern etwa 5 oder 10, das glaube ich einfach. Und das wundert mich überhaupt nicht, wenn du mal carefully einfach die Geschichte studierst. Christen waren immer wieder Promis, waren immer wieder geschickte Erfinder, waren immer wieder super begabte, weise Menschen. Wieso? Hat mit ihnen gar nichts zu tun. Aber der Geist Gottes wohnt in seinen Kindern. Sobald sie von neuem geboren sind, der Geist Gottes wohnt in dir. Und deswegen erwarte, dass dir Gott an deinem Arbeitsplatz, in deinem Alltag, in deinem Dienst, in der Gemeinde diese Weisheit schenkt, dass etwas freigesetzt wird, das eine andere Dimension hat. Das übernatürlich ist. Hättet euch da ein paar Beispiele, aber ich werde mich nicht mehr verlieren. Ein einziges Beispiel vielleicht. Wohlfahrt Margis, mögt ihr euch erinnern, vielleicht ganz oben in Deutschland hat er eine wirkliche Gemeinde geführt. Und sie haben gespürt, wir sollten pioniermäßig in die Fernseharbeit hineingehen. Und sie haben eingekauft. Sie haben dick eingekauft für weiß ich nicht wie viel 1000 D-Mark damals noch. Sie haben ein sensationelles Equipment behackt, alles bereit, um auf Sendung zu gehen. Das Ganze ist nicht gelaufen. Es hat nicht funktioniert. Sie haben alle Spezialisten kommen sehen. Es war technisch unlösbar. Es gab ein Problem. Tausende von Franken in den Sand gesetzt. Ich mag mich erinnern, er hat das selber erzählt. Hat gesagt, Gott, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass wir gespürt haben, du möchtest, dass wir investieren. Wir haben es getan und jetzt geht der Laden nicht. Es blieb ihnen nur noch das Gebet. Genau, eben das immer wieder am Punkt, oder? Die Spezialisten konnten es nicht lösen und dann im Gebet bekam da ein Bruder einen Impuls. Und schließlich war es ein Kondensator für nicht mal 10 Rappen, der am richtigen Ort eingelötet werden musste und alles hat funktioniert. Dieser Geist Gottes wohnt in dir. Halleluja. Ich finde das genial. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Ja, wir sind uns gewohnt, autonom zu wirken, eigene Initiative zu haben. Hey, aber ich möchte wirklich mehr und mehr Jesus mit einbeziehen. Ich möchte mehr und mehr mich mit dieser Weisheit ins Leben begegnen. Und deswegen ist dieses Gebet um Weisheit, begegne ich alle 2 Tage auf meiner Gebetsliste. Ich möchte Abhängige von Jesus werden. Er sagt, ich bin der Weinstock, mein Vater ist der Weinbauer. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Was war das einfache Geheimnis von Jesus. Ganz einfach. Johannes 5,19. Der Sohn kann nichts aus sich selbst heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Genau das ist es. Ich glaube, je mehr ich mich abhängig mache von Gott, je mehr ich ihn mit einbeziehe, in die großen Dinge, in die kleinen Dinge, in die großen Entscheidungen, in die kleinen Entscheidungen meines Lebens, da wird er mir eine Weisheit schenken, die eine andere Dimension hat und die etwas freisetzt. Halleluja. Herr, wir möchten dir danken von ganzem Herzen, dass du uns als deine Kinder segnen möchtest. Du möchtest, dass wir dir gleich sind. Du möchtest, dass diese Ströme von diesem lebendigen Wassers von uns fließen. Herr, und diese Welt braucht diese Ströme, Herr. Und wir brauchen diese Jesusähnlichkeit in unserem Leben, Herr. Und heute haben wir gehört, du willst uns geben, was immer wir brauchen, Herr. Und Jesus, wirklich, ich habe mich neu entschieden, ich will mit deiner Weisheit leben. Ich danke dir für alle Intelligenz und alle Lebenserfahrung, die du mir schon geschenkt hast. Aber ich will deine Weisheit vorziehen, Jesus, mehr und mehr. Und ich sage, schenk du Gnade, Herr. Schenk du Gnade, dass, Herr, dass diese Beziehung zu dir noch intimer wird, Herr. Enger wird, Herr. Dass diese Sehnsucht, noch mehr mit dir verschmolzen und eins zu sein, auch im Denken, dass die immer größer wird, Herr. Danke, dass du diesen verzweifelten Menschen, die da in alle Welt zerstreut worden sind, mit tausend Problemen und Fragen gesagt hast, Gott gibt dir Weisheit. Gott lässt dich nicht allein stehen in diesem Dunkeln, in diesen Schwierigkeiten. Er möchte dir helfen. Und ich danke dir, dass du kommst, Herr. Und ich möchte heute Morgen jede Person hier segnen, ganz speziell diejenigen, die in ganz schwierigen Situationen sind, Herr. Ich danke dir, Herr, dass keine Situation zu schwierig ist für dich. Dass deine Weisheit so groß ist, dass alles möglich ist. Dein Wort sagt, durch die Weisheit wurden Himmel und Erde gemacht. Und diese Weisheit steht zu unserer Verfügung, Herr. Herr, wir kommen demütig für dich, möchten aus dieser Gnade leben, möchten dir danken, dass du ein Vater bist, der uns versorgt, Herr. Und möge dieses Wort in unserem Herzen wirklich etwas bewegen, Herr. Möge es den Alltag wirklich einnehmen im Namen Jesu Christi. Halleluja. Amen.